Ja, guten Tag, allseits. Das letzte Mal begonnen, einige Probleme anzusprechen. Und eines davon ist natürlich das Bevölkerungsproblem. Und ich habe Ihnen auch dazu gesagt, das ist natürlich ein heikles Problem. Ich habe das oft erlebt, wenn man das anspricht, dass einem dann gleich unterstellt wird, ja, man würde mit dem Finger auf die dritte Welt zeigen und sagen, ja, die sind schuld, weil die sich viel stärker vermehren als wir und wir sind so gut. Naja, das Bevölkerungsproblem hat es in Europa gegeben und die Abendländer haben die Erde unterjocht und viele Kulturen ausgerottet. Also, es ist ein bisschen anders, die Geschichte, und ich definiere das so, das Bevölkerungsproblem besteht darin, dass es zu viele Menschen mit zu hohen Ansprüchen gibt. Wenn wir alle so leben würden wie buddhistische Mönche und Nonnen, dann gäbe es kein Bevölkerungsproblem. Aber interessant ist und ganz wichtig, das Konzept des ökologischen Fußabdrucks, der Ihnen sicher nicht fremd ist, aber ich sage es trotzdem, worum es dabei geht. Es geht darum, dass all das, was wir beanspruchen mit unserem Leben, jetzt Energie, Rohstoffe, Nahrung und so weiter, umgerechnet werden kann auf fruchtbares Land, auf ökoproduktive Fläche. Also sozusagen, wie groß müsste die Fläche sein, um die Nahrung zu produzieren, die ich konsumiere, um die Energie zu produzieren, die ich verbrauche und so weiter. Und dieses Konzept stammt von Ries und Wackernagel. Und es gibt da eine alte Darstellung, die zeigt, dass im Jahr 1900 der ökologische Fußabdruck der Menschen in den reichen Ländern 1 Hektar pro Kopf war und weltweit sind 5,6 Hektar pro Erdenbürger ökoproduktive Fläche vorhanden gewesen. Also da hat es noch kein Problem gegeben. Das Ganze hat sich verändert und 1997, heute schaut es natürlich schon wieder ganz anders aus, da ist die Zahl der Menschen dramatisch gestiegen in der Zwischenzeit und der ökologische Fußabdruck hat auch zugenommen, die Ansprüche sind gestiegen, 3 bis ein bisschen mehr als 3 Hektar pro Erdenbürger wurden beansprucht in den reichen Ländern, aber 1,5 ist weltweit pro Erdenbürger zur Verfügung gestanden. Also die Reichen haben sich einen größeren Anteil genommen. Dieser ökologische Fußabdruck ist insofern ein ganz wichtiges Konzept. Ich erinnere mich noch an frühe Zeiten der Umweltdiskussion, wo eben, wie heute ja auch, Wirtschaftswachstum als das, als die heilige Kuh der Ökonomie angesehen wurde. Man sagt, ja, also ohne Wirtschaftswachstum bricht unser System zusammen mit dem Wachsen, Wachsen, Umsätze steigern. Wir müssen Umsätze steigern. Und wenn da Kritik geübt wurde, wurde gesagt, ja, aber nicht zuletzt auch aus Gründen der Entwicklungshilfe, weil nur dann können wir uns das leisten, den Armen in der Welt so wirklich unter die Arme zu greifen und irgendwann wird es denen genauso gut gehen wie uns. Also unser Wirtschaftswachstum, unsere zunehmende Inanspruchnahme aller globalen Ressourcen ist wichtig, damit es einmal allen gut geht. Da hat ein amerikanischer Kollege hat einmal sehr schön gesagt, das heißt, der Kuchen der Reichen muss so lange größer werden, bis die Armen eines Tages von
beanspruchen wesentlich mehr, als ihnen gerechterweise zustehen würde. Und das Ganze kann man auch natürlich jetzt auf die Landesfläche umrechnen, auf die Fläche ökoproduktiver Ökosysteme und erkennt dann, dass also irgendein Land weit mehr beansprucht, dass es selber ökoproduktive Fläche hat, die beansprucht es eben in anderen Ländern. Und das ist jetzt von dieser Balkengrafik das linke Ende. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das geht noch einige Meter weiter und ich zeige Ihnen jetzt das rechte Ende. Da haben Sie wiederum diese orange Linie, die 1,8 global Hektar ökoproduktiver Fläche, und da sehen Sie viele, viele Länder, die weit drunter sind. Und jetzt ist völlig klar, wenn man sich anschaut, denken Sie noch einmal an den Fußabdruck der Reichen, wir gehören da dazu, wir beanspruchen weit mehr ökoproduktive Fläche, als in Österreich vorhanden ist. Von irgendwo anders, nicht, wenn wir Lebensmittel importieren, Energie importieren, anderes importieren. Also wir schädigen die Ökosphäre durch überzogene Ansprüche. Man kann viel bescheidener leben. Und ich kann Ihnen das eben auch erzählen. Ich bin ja vor dem Zweiten Weltkrieg zur Welt gekommen und habe den Krieg erlebt, wo es mager zugegangen ist und dann die noch magerere Nachkriegszeit. Und man hat gesehen, mit sehr wenig kann man zufrieden sein. Und sozusagen mehr Konsum, mehr macht uns im Grunde nicht glücklicher. Und wenn man jetzt sich anschaut, die Lebensumstände in den armen Ländern, ja, dann schaut es dort natürlich sehr traurig aus. Und in vielen dieser Länder werden die letzten Waldreste verheizt. Da wird Holzkohle produziert. Da wird am Markt um lächerliches Geld Holzkohle verkauft, dass man ein bisschen Geld zum Überleben hat. Es gibt dramatische Bilder. Ich kann mich noch an einen Film erinnern. Da ist irgendwo im Tibet-Gebiet ein Mann, der einen einsam stehenden Baum umhackt und offenbar zur Rede gestellt wird und der sagt, ja, ich weiß, dass das ein Verbrechen ist, aber ich kann ja meine Familie nicht verhungern lassen. Da braucht es Holz zum Kochen, zum Heizen. Also aus bitterer Not wird in vielen dieser Länder, werden die letzten Waldreste zerstört, wird Weideland übernutzt und degradiert. Und es ist in meinen Augen eben eine Schande der zivilisierten Menschheit, dass da keinen Ausgleich gibt. Und es gibt natürlich ansatzweise Ausgleich. Da kommen wir dann näher auch darauf zu sprechen noch. Also wenn man etwa Wiederbewaldungsprogramme fördert, wo dann lokal wieder Wälder aufgebaut werden können, und die Menschen von der Waldpflege ein bescheidenes Entgelt bekommen, mit dem sie überleben können, was dann dazu führt, dass sie nicht aus bitterer Not ihre Heimat verlassen müssen. Also diese Ausgleichsmaßnahmen gibt es. Aber wenn man sich diese Verhältnisse anschaut, dann muss man auch gleich zu der gegenwärtigen Debatte bei uns, wie es weitergehen soll, ja, also Erdölprodukte sollen vermieden werden, Erdgas, fossile Brennstoffe. Das heißt, Autofahren, ja, dann nur mehr elektrisch, nicht? Aber Autofahren selbstverständlich, nicht? Ist ja völlig klar. Und auf der anderen Seite muss man eben dann sehen, ja, Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einen mehrfach höheren Fußabdruck haben als das, was uns zusteht. Also im Grunde genommen, wenn wir Gerechtigkeit in der Welt haben wollen, dann müssen wir unseren eigenen Lebensstil fundamental in Frage stellen. Es waren nicht Rees und Wackernagel, die haben das Konzept entwickelt, sehr lobenswert. Aber schon Mahatma Gandhi hat diese Dinge verstanden. Ja, also ein schöner Ausspruch von ihm lautet ja, es ist genug für jedermanns Bedürfnisse auf diesem Planeten, aber nicht für die Begehrlichkeit, nicht genug für die Begehrlichkeit. Und als Gandhi während seines Freiheitskampfes, wo er zur Unabhängigkeit von Großbritannien erkämpft hat, wurde er gefragt 1927 von einem Reporter, ja, strebt Indien den gleichen Lebensstandard an wie Großbritannien? Und da sagte er, Großbritannien bedurfte des halben Planeten, um seinen Lebensstandard zu erreichen. Wie vieler Planeten bedürfte Indien? Also er hat das ganz genau verstanden. Die Engländer haben ja in Saus und Braus gelebt, nicht die einfachen Leute, sondern die Lords, die Bessergestellten, die haben ein paradiesisches Leben geführt, aber haben die halbe Welt ausgeplündert dafür. Ja, ein Buch, das schon sehr alt ist, aber wichtig und interessant, warum sie so arm sind. Ja, Armut und Reichtum sind so, hängen voneinander ab. Die einen sind reich, weil die anderen arm sind und umgekehrt. Und da gibt es sehr, sehr viele solche Statistiken, die auch natürlich alle nicht mehr aktuell sind, aber im Prinzip zeigen, worum es geht. Industrieländer verbrauchen 4/5 der Reichtümer der Erde. Ein anderes Bild, Sojaanbau für das Vieh der Reichen statt Nahrungsmittel für die Armen. Da sieht man eben, was man alles füttern könnte, entweder so viel Schweine oder so viel Menschen. Und eines ist auch ganz wichtig zu erkennen, dass diese Beschleunigung des Konsums und des Umsatzes ein Produkt reichlichen billigen Öls ist. Ernst Friedrich Schumacher hat das auch genannt. Da habe ich jetzt die Folie, ob ich die Folie da habe. Na, egal. Ernst Friedrich Schumacher, ein prominenter Ökonom, ein Schüler des großen John Maynard Keynes, des britischen Mathematikers und Ökonomen, hat in den 60er Jahren ein vielbeachtetes Buch geschrieben, Small is Beautiful. Es geht auch anders, jenseits des Wachstums, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß. Und Schumacher hat sehr schön gesagt, einige Jahrzehnte billigen reichlichen Erdöls haben die Welt dramatisch verändert. Sie haben riesige Siedlungsballungen geschaffen, riesige Industrieballungen und unglaubliche Verkehrssysteme dazwischen. Man kann ergänzen noch, sind auch Rohstoffe billig geworden, Glas, Kunststoffe, Stahl, Beton, Zement, alles energieintensive Produkte, die sind billig geworden, weil das Erdöl billig war. Ja, warum hat es früher keine großen Städte gegeben? Das hat Versorgungsprobleme, hat es da gegeben. Die alten großen Städte im Zwischenstromland, die ersten großen Städte, sind nachweislich zugrunde gegangen, weil sie das Umland zerstört haben. Sie waren ja vom Wald abhängig. Man hat Energie gebraucht, Holzkohle für, zum Kochen, zum Metallschmelzen und so weiter. Und hat das aus der, ja, und auch natürlich die Nahrungsmittel, die sind im Umland erzeugt worden und mit einfachen Transportmitteln in die Stadt gebracht worden. Ja, und wie dann der Wald zerstört wurde und Bodenerosion eingesetzt ist, hat, dann waren auf einmal dann die Transportwege zu lang, die Städte konnten nicht weiter wachsen. Aber wenn Transport billig ist, mit billigen Erdöl, dann können ja die Städte wachsen, wachsen. Und Schumacher hat so schöne Beispiele auch genannt. Und er hat gesagt, wenn man in einem, wenn man von London nach Edinburgh fährt, er hat in England gelebt, dann ist man in einem Konvoi von Lastautos die Kekse von London nach Edinburgh fahren. Und wenn man von Edinburgh nach London fährt, ist das umgekehrt. Und jeder Beobachter von einem anderen Stern käme zu dem Schluss, Kekse bekommen nur dann ihre Qualität, wenn sie einige hundert Meilen über die Autobahn gefahren werden. Also, und man hat, er hat dann eben in seinem Buch, Es geht auch anders, hat er beschrieben, an einigen Beispielen, wie das funktionieren kann. Aber zu dem kommen wir dann eh später, wenn es um die Alternativen geht. Aber jetzt ist völlig klar, wir haben in einigen Jahrzehnten, in denen Erdöl billig war und reichlich geflossen ist, die Förderung ständig gesteigert werden konnte, haben sich eben unglaublich energieintensive Produktionsprozesse entwickelt. Und dazu gehört auch die Lebensmittelproduktion. Die industrielle Landwirtschaft ist ohne gewaltige Maschinerie nicht möglich, mit unglaublichem Einsatz an energieintensiven Düngern und Chemikalien und so weiter. Und früher war das ganz anders. Also ich habe in meiner Kindheit noch eine Landwirtschaft in Österreich erlebt, ohne Traktoren. Als Kind habe ich kaum irgendwo bei einem Bauern einen Traktor gesehen. Die haben alle Ochsenspann gehabt oder Pferde, haben mit den Zugtieren gepflügt und die Wegen gefahren. Und es hat kurze Strecken gegeben. Und die Geschichte habe ich Ihnen nicht auch erzählt. Nicht, wenn jemand, auf meinem Schulweg habe ich lauter Handwerker gesehen und zuschauen können, wie das an jedem dritten Häuserblock war ein Tischler, ein Schlosser und so weiter. Und wenn man Möbel gebraucht hat, ist man ein paar Häuser weiter zu einem Tischler gegangen und hat den Auftrag gegeben und der hat die Möbel gemacht und hat es mit einem Handwagen geliefert. Hat man kein Auto gebraucht. Ich habe mit einem Freund, mit zwei Freunden ein Boot gebaut. Das haben wir von da in die alte, an die alte Donau mit so einem Tischler Zweiradkarren geführt. Wir werden hier und auf die Decken Auto. Braucht man nicht. Also ist alles ganz anders geworden. Und das Problem besteht eben darin, dass Erdöl ein erschöpflicher Rohstoff ist und nicht beliebig ausgebeutet werden kann. Und man spricht eben vom Peak Oil. Das ist sozusagen die maximale Fördermenge, die möglich ist. Es haben Erdölgeologen vor langer Zeit schon festgestellt, wann bei einem Erdölfeld die Hälfte herausgeholt ist, dass man dann Förderleistung nicht mehr steigern kann. Am Anfang ist bei vielen Fällen so, man bohrt an und sprudelt das Erdöl. Das braucht man nur wegpumpen. Aber später wird dann, bleiben die höherviskosen Anteile zurück und es wird dann immer schwieriger, was herauszuholen. Und weltweit sind wir ungefähr im Bereich von Peak Oil. Und es geht im Grunde genommen darum, dass man einen Übergang ins Solarzeitalter schafft. Es gibt dann eine ganze Reihe von Grafiken zu dem Thema auch. Das sieht man eben den Ölbedarf und sozusagen die entdeckten Vorkommen und die Zeit, wo man immer mehr Ölvorkommen entdeckt hat, die ist vorbei. Es wird immer schwächer, die ganze Geschichte. Das zeigt das nächste Bild. Da sieht man eben auch die Erdölfunde und den Verbrauch. Und es ist völlig klar, dass das Ganze nicht so weitergehen kann wie bisher. Und da, auf dieser Grafik sehen Sie den Midpoint. Also das ist sozusagen pro Erdölland oder Feld, großes Erdölfeld, ist das der Zeitpunkt, wo die Hälfte aus dem Vorkommen herausgeholt worden ist und dann die Leistung nicht mehr steigerbar ist. Und man sieht da zum Beispiel USA, das dritte von unten, das, dort hat das Erdölzeitalter angefangen in Texas. Im vorigen Jahrhundert, also ein bisschen mehr als 100 Jahre ist das Erdölzeitalter alt. Und da sieht man, die haben den Midpoint schon erreicht und von nun an ist sozusagen keine Leistungssteigerung, also es ist nicht mehr viel herauszuholen. Abu Dhabi und Irak, da sieht man, da ist der Midpoint noch in 20, 30 Jahren. Also das sind die Erdölfelder, wo noch was zum Herausholen ist. Und die sind natürlich geopolitisch ungeheuer wichtig. Und es hat sich eben herausgestellt, dass die Länder, die erdölreich sind, die sind halt nicht glücklich worden damit, sondern die sind dann in irgendeiner Form unter den Einfluss der Großmächte geraten. Und da gibt es eben die vielen, vielen Geschichten. Iran ist da auch. Da gibt es ja die Geschichte in den 50er Jahren. Das iranische Öl ist von den Amerikanern und Engländern hauptsächlich verwertet worden. Und im Jahr 1953, glaube ich, war es, da wurde der iranische demokratisch gewählte Präsident Mossadegh gestürzt, weil er wollte das iranische Erdöl dem Volk zugutekommen lassen und nicht den Erdölfirmen, die einen Großteil des Gewinns eingesteckt haben und der Iran selber hat nichts gehabt. Und daraufhin wurde eben Mossadegh gestürzt. Also das sind Geschichten, die immer wiederkehren. Ja, dieses Bild kann man betiteln mit Blut für Öl. Der deutsche Kabarettist Volker Pispers hat es auf den Punkt gebracht, der gesagt, in diesen Gebieten geht es nicht um Menschenrechte, es geht um Schürfrechte. Es geht eben darum, wer hat die Verfügungsgewalt über die Rohstoffe dieser Länder. Und jetzt, wir betrachten ja die Zustände auch in einem langen Zeithorizont, wann wir Umweltethik betreiben, da geht es nicht um hier und heute, sondern auch um die ferne Zukunft. Und wenn man sich überlegt, wie die Nachwelt über diese Zeit jetzt reden wird, dann wird man sagen, ja, irgendwann, so um das Jahr 2000 herum, da hat es dieses Kohlenwasserstoffzeitalter gegeben. Da ist Erdöl, Erdgas, Kohle in unglaublichem Maß verschwendet worden. Da sind, man braucht ja nur schauen, was in den Müllsammelplätzen oder in den Containern drinnen liegt. Unvorstellbar. Ich kann mich noch erinnern auf die Abfallberge nach dem Krieg, wo die Müllabfuhr nicht funktioniert hat. Ja, das war Asche. Da hat man mit Kohle geheizt oder mit Koks. Ja, da sind dann Aschehaufen auf den Straßen gewesen und vielleicht ein luckertes Heferl dabei. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was heute in den Apfeltonnen drinnen liegt, ist das unglaublich. Ja, also ich sage das nur dazu jetzt, um Ihnen zu vermitteln, dass das unser Lebensstil, den wir heute so als selbstverständlich sehen, dass der alles andere selbstverständlich ist. Dass in wenigen Jahrzehnten sich so geändert hat, dieser unglaubliche Verschleiß, diese Verschleiß- und Wegwerfproduktion, geplante Obsoleszenz, irgendwas darf gar nicht reparierfähig sein, das muss man ja sehr bald wieder wegschmeißen, eh klar, weil das neuere Modell, das ist schon dafür besser, das kann schon wieder allerhand mehr. Ja, und man ist heute so weit, dass man sagt, ja, also die Verbrennungsprozesse müssen auch aus Gründen der Klimaproblematik eingeschränkt werden. Wir sollten weniger CO2 emittieren. Aber was auch zu erwähnen ist, schon Ende der 70er Jahre hat es ja die jahrelange Diskussion um Atomenergie gegeben in Österreich, in Deutschland, hat man von der Energiewende gesprochen. Man hat gesagt, ja, es kann ja nicht so weitergehen. Wie gesagt, 74 Schumacher, das haben alle verstanden. Es muss anders gemacht werden. Und es geht auch anders. Die Sonne, die liefert auf die Erdoberfläche das Zehntausendfache dessen, was wir in der Energiewirtschaft Umsatz haben. Also wir müssen auch von den erschöpflichen Energieträgern müssen wir auf die Energieströme umsteigen. Das ist die Sonne, vor allem Wind, ist aber auch Sonnenenergie letztlich. Also eine Energiewende. Und die Energiewende, die Forderungen dafür sind eigentlich identisch mit denen, die man heute für eine konsequente Klimapolitik fordert. Und daher bin ich immer etwas erstaunt, wenn Leute sagen, ja, also das mit dem CO2 stimmt ja gar nicht und daher gibt es eigentlich keinen Handlungsbedarf. Ja, den gibt es. Fußabdruck, ökologischer Fußabdruck, erschöpfliche Ressourcen. Wir sind nicht die letzten Menschen auf dieser Erde, die alles, was da vorhanden ist, für uns verwenden können. Noch dazu, was diese Kluft zwischen den Armen und den Reichen gibt und die Armen nicht zuletzt deswegen arm sind, weil man ihnen mit Waffengewalt Dinge entwendet. Ja, und heute wird halt oft dann, oder es wird dann oft diskutiert, ja, was ist die Alternative? Auch schon als die erste Erdölkrise war, und zwar war die deswegen, weil Länder wie zum Beispiel Libyen überlegt hat, nicht mehr zu fördern, sondern eher weniger. Schumacher hat es auch erzählt, der war ein Energieexperte, der Ernst Friedrich Schumacher, und gesagt, ja, der Colonel Gaddafi, mit der 20 Jahre, oder auch der 20 Jahre war, hier an die Macht gekommen ist, der hat dann irgendwann gefragt, ja, wie lang reichen unsere Ressourcen, wenn wir da immer mehr rausholen, immer mehr Öl? Naja, so ein paar Jahrzehnte, naja, also das ob er das noch erlebt. Ja, vielleicht sollte man weniger herausholen aus dem Boden. Und das haben auch andere Länder überlegt und das ist auf einmal der Erdölpreis dramatisch angestiegen. Das war die erste Erdölkrise und da Anfang der 70er Jahre. Und da haben die erdölverbrauchenden Länder auf einmal einen Schock bekommen, um Gottes Willen, wir sind so abhängig und müssen uns nach Alternativen umschauen. Und das hat man in Frankreich dazu genutzt, dass man sagt, ja, also wir steigen auf Atomenergie und macht uns unabhängig. Und heute wird auch immer wieder die Kernenergie als Lösung angepriesen. Da können Sie auf meiner Homepage auch einen Beitrag lesen, den ich für die Zeitung Standard, glaube ich, geschrieben habe. Da wurde auch die Kernenergie als Lösung angeboten und die ist es wirklich nicht. Wir kommen auf das dann noch ausführlich zu sprechen. So, also wir sehen, es gibt eine Menge Probleme und jetzt überlegen wir uns mögliche Ursachen. Ursachen in der biologischen Grundausstattung des Menschen. Triebhaftes Verhalten, das führt natürlich, man könnte so sagen, wenn Sexualität immer nur mit Zeugungsabsicht praktiziert würde, dann gäbe es wahrscheinlich kein Bevölkerungsproblem. Streben nach Anerkennung. Und das verkommt sehr oft zum Streben nach Macht und Prestige. Es kommt eine gewisse Freibeutermentalität dazu. Man hat Erfahrungen eben auch mit indigenen Völkern gehabt, die zum Beispiel die Inuit, die Eskimos, die haben früher selbst mit Kajaks auf Wale Jagd gemacht, auf kleinere und Robben und so weiter und haben also mit sehr viel Mühe gerade das erjagen können, was sie zum Leben gebraucht haben. Und wenn sie Motorschlitten bekommen haben und Schusswaffen, dann haben sie teilweise aus reiner Schießlust haben sie ganze Robbenkolonien ausgerottet und Brutgebiete von Seevögeln. Es gibt dann auch viele Geschichten, also etwa Indios in Amazonien zum Beispiel, die haben einen Jaguar nicht als Jaguare haben die nicht interessiert. Aber wenn er mal jetzt einen Außenbordmotor sich gekauft hat oder Batterien fürs Radio oder anderes, dann hat er auf einmal Geld gebraucht, was er vorher nicht gebraucht hat. Und dann konnte er für Jaguar fehlen etliche Dollar bekommen. Und daher ist auf einmal der Jaguar ins Fadenkreuz der Begehrlichkeit geraten. Also diese Dinge spielen eine Rolle, aber natürlich auch der Hang zur Bequemlichkeit. Man gewöhnt sich Bequemlichkeit sehr leicht an und zum Beispiel, dass immer gleich warm ist, dass wenn man auftritt, warmes Wasser aus der Leitung kommt. Das sind alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. In meiner Kindheit nicht selbstverständlich waren, aber man gewöhnt sich dran. Und das dann wieder aufgeben, ist sehr viel schwieriger. Dann natürlich auch der Ethnozentrismus, dass man sagt, ja, also wir sind ja die eigentlich den richtigen Gott anbeten oder die die richtigen Werte haben. Die anderen sind ja andere. Und dann natürlich auch der Anthropozentrismus, die Ressourcen dieser Erde sind ja für den Menschen gemacht und die Natur, die hat eigentlich nur eine dienende Funktion. Und dann natürlich auch etwas ganz wichtig, wir haben es, glaube ich, schon besprochen bei Kant, das lineare Denken. Wir können in Ursache-Wirkungsbeziehungen denken, aber komplexe Systeme nicht wirklich verstehen. Da kann man sich annähern dem Verständnis mit Computermodellen, da gibt es sehr schöne Beispiele, aber also das Fahren von Computermodellen, wo man Variable einbringt und dann sieht, aha, da gibt es Schiebeffekte und Rückkopplungen und vieles mehr, aber das normale Denken ist ein ganz lineares und ein reduktionistisches Denken. Das erleben wir ja auch heute, wenn man irgendwelche Dinge propagiert, weil sie in einer Hinsicht haben hat's Vorteile, aber was es in anderer Hinsicht für Nachteile hat, wird sehr oft ausgeblendet. Die Bereitschaft zum Gehorsam ist auch, ja, und das lineare Denken führt dann dazu, wir haben es ja schon besprochen, dass eben geplanter Fortschritt, also die Wirklichkeit im Kopf, die eingebildete, scheitert an der Realität, weil die Natur eben nicht getäuscht werden kann, wie das Richard Feynman treffend gesagt hat. Ein ganz fundamentaler psychologischer Versuch war das Milgram-Experiment, falls Sie das nicht kennen, bitte anschauen. Das findet man im Internet. Stanley Milgram hat in den 1960er Jahren einen Versuch gemacht über die Bereitschaft zum Gehorsam. Und zwar hat man da Versuchspersonen angeheuert, hat gesagt, die kriegen ein paar Dollar für den Versuch. Sie können jederzeit aussteigen. Und es geht darum bei dem Versuch, ob man mit Strafe besser lernt. Und da wurde dann gelost und sie sind zum Beispiel jetzt da ein solcher Kandidat und da ist ein zweiter gewesen, da hat man dann gesagt, ja, es wird gelost, einer ist der Lehrer, einer ist der Schüler und der Schüler hat aber zum Team gehört, ja. Und dem hat man Elektroden angehängt und dem sogenannten Lehrer, der hat eine Klaviatur gehabt mit Tasten von leichten Schock bis zu schweren Schock und in getrennten Kammern waren sie, also der hat den nicht gesehen und hat dann Fragen gestellt dem Schüler sozusagen, der aber zum Team gehört hat und wenn der falsche Antwort gegeben hat, hat er einen Schock gekriegt. Ja? Und schon beim Anlegen der Elektroden hat dieser Schüler, der zum Team gehört, hat gesagt, ja, aber ich habe ein schwaches Herz und so. Ja, also er war ein bisschen zimperlich. So, und dann hat sich das so abgespielt. Irgendwann hat er Ave geschrien, nicht? Und der sogenannte Lehrer, die eigentliche Versuchsperson, dann sagt er, ja, was soll ich jetzt tun? Ja, weitermachen, der Versuch erfordert jetzt. Und da waren so schematische Antworten. Irgendwann hat der Schüler gesagt, nach einer wiederholten schlechten Antwort, wo er immer wieder einen stärkeren Stromstoß gekriegt hat, simuliert, nicht, hat er eben dann gesagt, ja, er macht nicht mehr, er hört auf sozusagen. Ne? Und ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Sagt der Lehrer. Ja, tun Sie weiter, die Verantwortung übernehmen wir und so weiter. Und es sind dann bis zu den wirklichen Schocks gegangen, manche. Und das war eben das erschütternde Ergebnis, wo Stanley Milgram dann gesagt hat, sie haben es unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt. Zuerst ein hochmodernes Labor, glaube Harvard-Universität, also ganz respektable Leute, ne? Und da hat sich eben diese Versuchsperson, hat sich der Autorität völlig untergeordnet. Und danach war dann immer ein Gespräch. Und vor dem Versuch haben die Psychologen gemeint, naja, da wird es halt ein paar ganz wenige geben, das sind so Psychopathen, denen das Gejammer überhaupt nichts ausmacht. Die werden da bis zum Schluss gehen, denen wird das vielleicht dann Spaß machen, sogar. Aber es war nicht so. Es hat ein großer Teil ist bis zum bitteren Ende gegangen. Manche waren der Ansicht, der andere ist gestorben schon. Und waren höchst aufgeregt bei dem Gespräch nachher und sagt, ja, habe ich es richtig gemacht. Also ganz erschütternd. Und Stanley Milgram hat dann, und im Anhang zu diesem Buch, das Milgram-Experiment, sind Beispiele aus dem Vietnamkrieg. Da ist zum Beispiel das Massaker von My Lai oder My Lee, My Lai, glaube ich, wo amerikanische GIs ganze Dorfgemeinschaft niedergemacht haben. Und ich habe eben beschrieben, dass beim Militär diese Bereitschaft zum Gehorsam bis zur Perfektion getrieben wird. Genau. Das lässt sich am Beispiel zeigen. Und jedenfalls war sofort die Bereitschaft zum Gehorsam weg, wenn der Versuch ein bisschen anders gemacht worden ist, wo zwei Versuchsleiter da waren. Und wenn die Versuchsperson, also der sogenannte Lehrer, sagt hat, ja, was soll ich jetzt machen? Nicht? Der will ja gar nicht mehr. Ja, keine Antwort ist eine falsche Antwort, war da die Reaktion, tun Sie weiter. Dann, wenn der zweite Versuchsleiter meint hat, na ja, sollte man doch vielleicht, ja, dann war sofort aus und hat sofort die Versuchsperson das abgebrochen. Und es hat aber einige Ausnahmen gegeben, extra sogar bemerkt wurde, eine Deutsche, die in Hinterdeutschland aufgewachsen ist, die hat gesagt, ja, also ich höre auf, es war ja von vornherein ausgemacht, dass man mit der Zeit aufhören kann. Natürlich hat es auch gegeben. Aber das war eine kleine Minderheit. Also die Bereitschaft zum Gehorsam ist etwas, was in der menschlichen Natur in einer ganz bedenklichen Weise vorhanden ist. Und es ist ja auch interessant, eben natürlich, beim Militär gibt es die vielen, vielen Beispiele. Der Philosoph Günther Anders hat mit einem der hat sich den Atombombenabwürfen Hiroshima und Nagasaki intensiv befasst. Und es gibt da auch eine Geschichte, ah ja, das hat der Eugen Trevermann erwähnt. In einer Talkshow wurde eine Atombombenpilot gefragt, was er jetzt nach langer Zeit denkt über den Atombombenabwurf, den er gemacht hat. Er sagte, ja, was soll diese Frage? Und Befehl ist Befehl. Jeder Soldat hätte das genauso gemacht. Und sagte, ja, also das ist eine ganz schlimme Geschichte. Aber es gibt dann noch einen anderen ganz wichtigen Versuch von einem amerikanischen Psychologen Solomon Asch, und zwar über Konformismus. Ein ganz spannender Versuch. Da hat man jetzt so eine Gruppe wie hier gehabt, Studierende, und denen hat man jetzt zwei Karten gezeigt. Auf einer ist ein Strich gewesen und auf der anderen drei verschieden lange. Und die Frage war, welcher Strich von den dreien ist so lang wie der? Und sie sagen ja, der mittlere, 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 mittlere. sagen wir andere Karten. Ja, der Linke, der Linke, der Linke. So, und dann wird es ernst, weil es ist nur eine Versuchsperson. Ja? Alle anderen spielen mit bei dem Versuch und sagen das gleiche Falsche. Und der Versuch besteht darin, ob die Versuchsperson sagt, na, nicht der Linke, alle sagen der linke Strich und ich sage, na, der rechte. Und das Erschütternde ist auch, dass sich da sehr viele, eine Mehrheit der falschen Meinung angeschlossen hat, und zwar unabhängig von der Strichlänge. Und das ist eben ein Beleg dafür, dass der Mensch als Kleingruppenwesen sich nicht outen will. Man will einfach lieber, ja, lieber nicht unangenehm auffallen. Und beide diese Sachen, also die Bereitschaft zum Gehorsam und der Konformismus, führen natürlich dazu, dass zum Beispiel in irgendeiner Organisation die Sachen macht, die man nicht machen sollte, die dann die Ausführenden sind, sagen, na ja, also ich tue ja nur meine Pflicht. Also jeder andere an meiner Stelle müsste das ja auch machen. Ne? Verantwortlich ist ja der, der das anschafft. Nicht? Oder eben, ich will nicht unangenehm auffallen. Und ich habe das ja auch erlebt, jetzt haben wir schon erzählt, ich war ja im Hirnforschungszentrum tätig und ich habe ab und zu habe ich eben eine Frage gestellt, zum Beispiel, ob das sinnvoll ist, dass das Essen auf den gleichen Wagen geführt wird wie das radioaktive Material oder ähnliche Sachen. Nicht? Oder ob man den jungen einjährig freiwilligen Luft Waffenpionieren, die Strahlenübungen machen, nicht eine viel schwächere Strahlquelle geben sollte für die Übung, warum so eine starke? Und so weiter, wieso fragt er das? Und irgendwann wird man so in die Rolle des Querulanten abgeschoben. Ja, Sie wollen.
Also grundsätzlich beim Militär gibt es ja auch den Wehreinsatz, die jetzt eigentlich schon mal darf ich auch sagen, das Unethische und gegen die Menschenwürde gerichtete Befehle missachtet werden müssen. Also eigentlich, also mein klassisches neues Gesetz ist also schon, wenn man sich ganz genau auskennt, eigentlich ist es die Pflicht, dass man die Befehle ignoriert, aber das ist wahrscheinlich auch wieder mit dieser Autoritätsperson, dass man dann wirklich seine Pflicht wahrnimmt. Also selbst entscheidet sich natürlich wahrscheinlich auch schwierig. Oder ja.
Ja, diese Dinge gibt es natürlich. Und ich habe ja auch sowas erlebt. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, die Responsionsformel, was ich bei der Promotion gelobt habe, mich für die Wahrheit einzusetzen. Ja. Und dann wurde ich Bundesbeamter und da habe ich den Beamteneid schwören müssen, Gehorsam. Ja. Und habe dann bei einer Gelegenheit einen Moraltheologen gefragt, ob das nicht ein Widerspruch ist. Und da sagt er nein, weil es gibt eine stillschweigende Klausel, dass man keine Befehle oder Anordnungen ausführen muss, die gegen das Gewissen sind. Also eigentlich das Gleiche wie beim Soldaten. Ganz aktuell in Deutschland jetzt, ja, also es gibt ja eben das, was man die Remuneration oder so ähnlich heißt es. Also, dass ein Beamter zu seinem Vorgesetzten, der ihm anordnet, irgendetwas sagt, na, das mache ich nicht, weil das gegen mein Gewissen ist. Das war früher eben ganz normal so und da hat es dann, wenn der Vorgesetzte darauf beharrt hat, hat es dann eine sogenannte Untersuchung gegeben. Und da ist dann über das entschieden worden, rechtlich. Und wann dann gesagt wurde, ja, das muss trotzdem gemacht werden, dann ist er nicht mehr haftbar, der Beamte, der das gemacht hat. Während sonst, wenn er es macht, ist er haftbar. Und jetzt gibt es aber eine Gesetzesänderung, wo diese rechtliche Instanz sozusagen wegfällt Und ein Beamter schon einfach aus irgendeinem Grund kann ja suspendiert werden. Und da wird natürlich, und wenn er sich weigert, das zu machen, dann fällt sozusagen diese rechtliche Beurteilung weg. Er muss auf eigenes Risiko muss er klagen und Geld aufwenden und den Rechtsweg beschreiten. Also eine unerfreuliche Komplikation.
Übrigens, das passt nochmal zu unserem Thema, finde ich, von vor der Stunde. Ein populäres Thema von Trump ist ja dieses Schedule F, dass er
Was?
Schedule F, was beinhaltet, dass er, also was beinhaltet, dass es leichter sein soll, Beamte zu entlassen, im Staatsdienst halt. Also die unabhängig von den Wahlen eigentlich an ihre Kosten kommen. Wir haben eigentlich einen gewissen Schutz, auch eben damit diese Autonomie der gewissen gewährleistet ist. Und Trump hat ihn schon in seiner letzten Legislatur, hat er das durchgesetzt, dass der gelockert wird. Und Biden hat das wieder rückgängig gemacht und Trump wird es jetzt wieder und wahrscheinlich nochmal ein bisschen wieder zurückbringen. Also deswegen, es klang am Anfang so in der Stunde, als würden Sie keinen qualitativen Unterschied zwischen
Na, es gibt
demokratischen.
jede Menge Unterschiede, aber ich würde jetzt mich
Ja,
nicht trauen zu sagen, der ist mir lieber oder der.
warum ist, also, weil die Demokraten, die tun das auch nicht. Also, das ist für mich, also, die verstehen das System, das sie selber beschränkt, besser als der Herr Trump. Der baut das ab, weil er das Gefühl hat, dass alle Widerstände, die ihm begegnen, Probleme sind und tatsächlich also einem Ziel im Weg stehen.
Ja,
Das ist
also
ein
ich
Thema.
glaube, die Trump-Diskussion sollte ich nicht zu weit führen.
Ja.
Ich halte den Trump auch für einen Menschen, der glaubt, ja, ich habe das einmal gehört, so ein despektierlicher Spruch, da hat jemand ein sehr prepotenter Kerl einen Vortrag gehalten und beim Hinausgehen hat einer so halblaut zum anderen gesagt, er glaubt auch, dass ihm die Sonne aus dem Arsch scheint. Also der Trump ist sicher einer, der glaubt, dass er die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Und was er sagt, ist richtig. Und das kann man auch insofern verstehen, nachvollziehen. Jetzt hast aber verstehen, hast nicht billigen, dass man sagen kann, es ist ja in der protestantischen Ethik verankert eben auch der Tüchtige, der ist auch gottgefällig, also der es zu was gebracht hat, auch mit aller Brutalität, der ist sozusagen, dem gebührt es auch. Und der Trump ist eben so ein Typ, schon sein Vater hat ihn ja kniefelt als wie und ihm beigebracht, dass alles muss man sich erkämpfen. Also der ist kein kooperativer, einsichtiger Mensch, sondern ein ganz brutaler Ellbogentechniker, soweit ich das beurteilen kann. Aber bitte lass den Trump aus dem Spiel. Der wird noch genug Schaden anrichten, da bin ich ganz bei Ihnen.
Ich will, ja, es geht mir auch darum, irgendwie so ein bisschen eine gemeinsame Ebene auszuloten, weil für mich, wie gesagt, unverständlich ist, dass also man kann ja PolitikerInnen vieles vorwerfen und dass sie sicherlich alle ehrlich sind, irgendwie, dass sie viel versteigen immer und verschweigen, dass es eben Teil des politischen Spiels, aber Trump ist so eine neue Kategorie, also
Ja.
das auszuloten.
Ja, gut. Also wir sind bei der biologischen Grundausstattung des Menschen und da kommt eben auch dazu, dass Gefühle ganz, ganz wichtig sind. Menschen sind viel weniger Vernunftwesen, als sie glauben, und viel mehr Gefühl und Trieb bestimmt, als gewöhnlich angenommen wird. Und der instinktive Unterbau des Humanen ist sehr stark und dominiert nicht selten die Vernunft. Ausleben von Trieben ist lustbetonter Selbstzweck, und das Unterdrücken von Trieben bedeutet aber Frustration und kostet Kraft. Das ist so eine wichtige Einsicht der Verhaltensforschung, die uns schon begegnet ist, auch beim Tierschutz, dass man eben sagen kann, Käfighaltung auch bei optimaler Fütterung der Käfigtiere ist sicher nicht artgerecht bei Orten, die halt Bewegungsdrang haben und Bewegung aus abreagieren wollen und vieles mehr. Ja, die katholische Kirche hat da eine etwas unglückliche Haltung, wenn sie gegen Schwangerschaftsunterbrechung ist. Da sieht man den Papst, wie er gegen Hunger und gegen Geburtenkontrolle protestiert, und dann der Hans Wurst gegen Feuersbrunst und gegen Feuerwehr. Wir können weitere Ursachen unserer Umweltkrise angeben, und damit sind wir jetzt schon wieder bei Schumacher, der sehr schön gesagt hat, die Dinge sind zu groß geworden, zu kompliziert, zu teuer und zu gewalttätig. Da kann man jetzt das Lebensmittelsystem hernehmen, die industrielle Landwirtschaft, man kann Massentierhaltung hernehmen, man kann viele dieser heutigen Entwicklungen ansprechen. Und damit sind wir auch bei einem wichtigen ökonomischen Aspekt der Ökonomie der Größe. Das Ganze, es geht eben darum, wenn ich, das kann man beginnen mit dem industriellen Zeitalter, wo es auf einmal möglich war, mit der Erfindung der Dampfmaschine hat man chemisch gespeicherte Energie in mechanische Energie umwandeln können. Mechanische Energie ist Edelenergie. Und bis dato hat man eben animalische Energie, Zugpferde gehabt und ähnliches. Aber Maschinen eben nicht. Und die Maschinen haben es jetzt möglich gemacht, die Dampfmaschine, dass man jetzt zum Beispiel Erze über weite Strecken effizient transportieren konnte mit der Eisenbahn. Dort, wo Kohle vorkommen ist, oder die Kohle dort, wo Erze waren, hat dort große Fabriken aufbauen können. Und wenn jetzt jemand eine Maschine, eine große hinbaut, sagen wir einen Webstuhl oder irgendwelche andere Pressen, dann sinken die Produktionskosten. Also wenn Sie sich vorstellen, ein Schuster, der nimmt ein Leder und zeichnet einmal die Sohle auf, schneidet die aus, rauspelt die Kraut und so weiter. Aber dann gibt es eine Fabrik, und die haben da eine Stanze und und die Schussohle ist da. Ja? Das Ganze kostet furchtbar viel Geld, diese Maschinerie, das haben sich einige Reiche leisten können. Aber dann waren die Stückkosten sehr gering, und je mehr er produzieren konnte, umso billiger ist sozusagen das Stück produzierter Ware geworden. Das war ein gewaltiger Fortschritt, und man konnte dann auf einmal die Produkte, die musste man dann über weite Strecken auch verkaufen können. Also so sind die Märkte ausgedehnt worden, und Investitionen in die Produktivität haben sich auszahlt. Es sind immer größere Stückzahlen produziert worden und die hat man weiter weg transportieren müssen. Da war die Eisenbahn dafür auch wichtig. Also die Eisenbahn war sozusagen ein richtiger Meilenstein in der industriellen Entwicklung. Und wir haben das heute eben auch immer noch, je größer, umso rationeller. Denke immer auch an meine Jugend. Naja, da ist man eben, weiß ich, in zur Eisenhandlung gegangen oder in die Farbhandlung oder dorthin oder dahin. Heute gibt es das alles nicht mehr. Da gibt es den OBI, das Bauhaus oder anderes. Und dort ist alles da. Welcher kleine Geschäftsmann hat sich so ein Lager hinstellen können? War völlig unmöglich. Also, und die Großen, die werden von den noch größeren geschluckt. Also es gibt diese Tendenz zum immer größeren. Diese Ökonomie der Größe hat eben diesen Verdrängungsprozess gebracht, dass ja, und dann kommt natürlich das Streben von, nach Macht und Prestige dazu. Macht durch Geld, Naturwissenschaft und Technik sind auch sehr maßgebend in unserer Entwicklung. Aber wie schon gesagt, Technik ist schön und gut und ich selber bin ein Technikfreak, aber man muss sehen, dass das allermeiste eben nicht technisch lösbar ist und dass Technokratie eine Fehlentwicklung ist. Ganz wichtig sind eben auch künstliche Systemzwänge, die man auch als falsche Spielregeln bezeichnen kann. Und dazu gehört zum Beispiel das Geldsystem, das nicht so schwer zu verstehen ist, wie man vielleicht glaubt. Jemand, der viel Geld hat, der kann das verleihen an andere, die es brauchen. Und die müssen ihm dann noch mehr zahlen. Und so entwickelt sich das, dass immer weniger Leute immer mehr Geld haben und eine Umverteilung von fleißig nach reich stattfindet. Ich war früher auch so naiv zu sagen, ja, also das Zinseszinssystem betrifft mich ja nicht, solange ich keine Schulden habe. Ja, das ist nicht richtig, weil heutzutage haben ja viele Schulden und müssen die Zinsen zahlen. Und das geht alles in die Preise ein. Und mit allem, was wir kaufen, zahlen wir im Schnitt so ungefähr 40% Abgaben an die Reichen, die mehr Geld haben, als sie brauchen. Und die Geschichte ist ja dann auch so, die Industriellen, also die industrielle Revolution hat in England angefangen. Und wenn man sich da anschaut, wie man mit den Arbeitern umgegangen ist, die haben wirklich im Elend gelebt, da hat es Hunger gegeben und elende Zustände, die sind wirklich ausgebeutet worden auf Strich und Faden und die haben sich die Produkte der Industrie nicht kaufen können. Klar, also haben wir die Absatzmärkte gebraucht. Ja, die hat man sich in Ländern geholt, wo man auch billige Rohstoffe bekommen konnte. Also so hat England sein Weltreich aufgebaut, Indien zum Beispiel unterworfen, andere Länder. Das Osmanische Reich niedergemacht und Märkte geschaffen und Rohstoffe billig eingekauft. Und das geht immer weiter. Also das kapitalistische System, das ist auf Expansion ausgelegt, das muss expandieren. Also jemand, der viel Geld hat, der muss, wenn er weiter gut unterwegs sein will, das Geld produktiv investieren. Und das geht dann eben so, wegen Walfang, ja, mehr große Schiffe und dann kann ich mehr Wale rausholen. Und wenn sich das nicht mehr rentiert, ja, dann steckt man um auf andere Gebiete, ja, zum Beispiel Edelholz und investiert, kauft große Flächen tropischen Regenwald und holt den ab. Also gibt es Fälle, ein alter 80-jähriger Milliardär in Amerika, der hat noch als letzte Tat seines Lebens oder noch riesige Flächen Regenwald zerstört und irgendeine wilde Fabrik aufgebaut. Also so fragt man sich, was das für einen Sinn hat. Ja, natürlich auch, das betont meine jüngere Tochter immer, dass diese Gesellschaft von Männern dominiert wird, dass Frauen ganz anders agieren würden und dass vieles eben anders wäre, wenn die Frauen andere bessere Rechte hätten. Allein schon auch, dass man sie würden nicht so viele Kinder aufziehen müssen, wenn sie selbst bestimmen könnten über ihren Körper. Ja. Eine Geschichte habe ich Ihnen vielleicht eh auch schon erzählt. Ein Indianer hat mir einmal erzählt, wir haben immer charismatische Häuptlinge gehabt, aber wer Häuptling war, das haben die alten Frauen bestimmt. Give the power back to the grandmas. Grandmas think quite different than grandpas. Nicht? Weil die Männer oft Ruhm und Ehre und Sieg und Kampf und Ruhm und die Frauen denken an das Leben, an die Kinder und so weiter. Ja, also Sie sehen, es gibt viele, viele Wurzeln. Wir könnten fortsetzen. Schon angedeutet, Imperialismus, Kolonialismus, das hängt eben wirklich mit dem kapitalistischen System zusammen. Ein Buch über den Ersten Weltkrieg von, glaube ich, Edward Erster, der sagt eben sehr klar, der eigentliche Grund des Ersten Weltkriegs war Making the World Safe for American Capital Investment. Und also ich muss Länder so unter Kontrolle haben, dass ich ihnen die Rohstoffe billig nehmen kann und dass die Regierungen nicht, dass ich verstaatlichen irgendwelche Dinge, also ich muss die Regierungen unter den Daumen haben und nur dann kann ich mich der Ressourcen auch ungestraft bedienen. Ja, und dann geht es natürlich um Dinge, die wir später noch intensiver besprechen werden. Strukturelle Macht. Also da hat schon Präsident Eisenhower am Ende seiner Amtszeit hat er gewarnt vor dem militärisch-industriellen Komplex, wenn er gesagt hat, da ist die Demokratie in Gefahr, wenn dieser militärisch-industrielle Komplex sozusagen weiter Macht gewinnt. Und das ist ein Gebiet, da kommen wir noch ausführlich drauf zu sprechen. Gescheite Leute wie der Ökonom Jeffrey Sachs und andere, die sagen in aller Klarheit, dass die US-Außenpolitik vom Militär, von der Rüstungsindustrie gekapert worden ist. Ja, es gibt eben ausgefeilte Strategien der Machtausdehnung und Machterhaltung. Dazu gehört als erstes Teile und herrsche schon die Römer haben das gekannt oder vor ihnen schon Divide et Impera. Die Engländer haben auch, als sie Indien erobert haben, diese Taktik angewendet. Da sind buddhistische Tempel angezündet worden, hat man gesagt, ja, das waren die Moslems. Dann ist eine Moschee abgebrannt, ja, das waren jetzt die Hindus. Und so hat man Unruhen geschaffen und dann sind die Engländer gekommen, haben Ordnung gebracht, Frieden geschaffen, haben einen sozusagen Machthaber unterstützt. Das Gleiche hat man später in Saudi-Arabien gemacht und in anderen Gebieten auch. Also teile und herrsche ist eine ganz wichtige Sache. Ich muss verhindern, dass die Menschen sich einig werden, weil dann sind sie stark. Einigkeit macht stark, heißt es ja. Und das darf natürlich nicht passieren. Rainer Mausfeld, den ich Ihnen dringend empfehle, ein ehemaliger Psychologe und Kognitionsforscher von der Universität Kiel, der hat sich sehr intensiv mit all diesen Dingen befasst. Zwei Bücher, drei Bücher hat er geschrieben, aber viele Vorträge auch gehalten. Sie finden ihn im Internet, bei YouTube. Und er sagt eben auch aus, man unterscheidet zwischen Hard Power und Soft Power. Hard Power ist direkte Unterdrückung, das ist in der Menschheitsgeschichte immer wieder gemacht worden. Aber das ruft eine Gegenwehr hervor, weil die Menschen sich nicht gern unterdrücken lassen. Und da ist immer die Gefahr, dass es zu Revolutionen kommt. Und irgendwann ist man drauf gekommen, ja, es geht ja auch anders. Nicht? Mit Soft Power, ich kann die Leute eben so indoktrinieren und die Meinung so lenken, dass ich dieses revolutionäre Potenzial gar nicht erst anspreche, sondern dass ich die Leute also gut manipulieren kann. Das ist eine Sache, die mittlerweile enorm perfektioniert worden ist. Soft Power unterläuft eben diese Gegenwehr. Sie bedient sich subtiler Methoden der Meinungsmanipulation. Und da sind wir dann gleich wieder bei dem Begriff Propaganda. Ein Verwandter von Sigmund Freud hat ja eben auch den Propaganda ist jetzt ein bisschen negativ gesehen und er hat dann den Begriff Public Relations erfunden. Aber im Grunde geht es da eben auch um Meinungslenkung und Propaganda beruht auf ganz einfachen Prinzipien. Man muss die Gefühle auch der Menschen wecken. Und das Erste ist einmal Angst erzeugen. Also muss einmal eine Gefahr muss da sein. Und da ist jetzt dann die Reaktion der Menschen. Also, wir müssen uns da in irgendeiner Form gegen diese Gefahr zur Wehr setzen. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, müssen alle gegen dieses Böse, gegen diese Gefahr, müssen wir kämpfen. Und das ist beim Krieg so. Man hat, ich weiß nicht, ob Sie den Michael Moore kennen, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her. Der hat ein amerikanischer Filmemacher, der zum Gegenstand genommen hat, so ein Schulmassaker, wo auch so irgendein durchgeknallter Jugendlicher in einer Highschool oder in einem College, weiß ich, wie viele Leute erschossen hat. Und der hat eben auch gesagt, ja, so wie das funktioniert, also Angst machen, da hat er so schöne Beispiele eben auch, die Amerikaner gegen die Urbevölkerung vorgegangen sind. Also man macht Angst und dann muss ich mich wehren und wir sind natürlich die Guten, die anderen, die uns bedrohen, sind die Bösen und mit den Bösen kann man gar nicht verhandeln, klarerweise. Den Teufel darf man keine Hand reichen, den muss er besiegen, den muss er bekämpfen. Also wir die Guten müssen die Bösen besiegen. Und wenn einer jetzt sagt, Moment, aber so böse ist er da gar nicht, dann ist das schon Wehrkraftzersetzung, hat man im Dritten Reich gesagt, oder eben Hochverrat. Und das ist ein Kollaborateur. Und diese Kriegspropaganda funktioniert immer. Die ist wunderbar, die wird gemacht. Und da spielen die Medien auch mit. Gibt es ja schöne historische Beispiele. In den USA hat man zur Zeit des Ersten Weltkriegs, war der Präsident Wilson, der hat gesagt, ja, wir bleiben neutral, damit ist er auch gewählt worden. Und dann ist es aber ganz anders gelaufen. Die Amerikaner wollten neutral bleiben. Die Engländer haben beim Bankhaus Morgan gewaltige Kredite aufgenommen für den Krieg. Und als dann klar war, sie gewinnen den Krieg nicht, war auch klar, jetzt brauchen wir die Amerikaner dazu. Und da gibt es eben auch überliefert, dass auf einmal etliche Banker beim Wilson vorstellig geworden sind. Und hat gesagt, hat, na, wir brauchen den Krieg jetzt. Nicht? Und da wurde dann auf einmal mit einer gewaltigen Medienkampagne wurde das Volk umgestimmt. Vorher waren es alle gegen den Krieg. Und innerhalb von ein paar Wochen ist das Ganze glatt gewendet worden. Dann sind Leute, die den Frieden aufgerufen haben, sogar ins Gefängnis gewandert. Also es geht alles, wenn man es richtig macht. Und das sage ich deswegen auch, weil das auch heute läuft. Es gibt zum Beispiel ein Buch von einem jungen Wissenschaftler der Universität Regensburg, Jonas Tögl, Kognitive Kriegsführung, und am Beispiel der NATO beschreibt er das. Und das Wichtige an diesem Buch ist, wenn Sie jetzt sehen, aha, kognitive Kriegsführung, die NATO, naja, gegen Russland, China und so weiter. Ja, jeder von uns ist sozusagen Objekt dieser kognitiven Kriegsführung. Unsere Meinung wird beeinflusst. Der Friedensforscher Daniel Ganser hat das auch einmal erzählt. Er hat seine Studierenden gefragt, was ist die stärkste Macht auf dieser Welt? Ja, das sind die Amerikaner. Und das zweitstärkste, das ist die öffentliche Meinung. Und um die wird gerungen. Und da wird mit allen Regeln der Kunst und mit Einspannung der Medien, und da hat auch dieser Konzentrationseffekt gegriffen. Es gibt heute Konglomerate, wo nur ganz wenige mächtige Leute beherrschen die Mehrzahl der Medien. Und die sind ziemlich uniform in ihren Aussagen. Also das ist auch etwas, was man wissen muss, dass wir alle im Fernrohr oder im Fadenkreuz kognitiver Kriegsführung sind. Das muss man einfach wissen. Und dann wissen, wie funktioniert Propaganda. Aha, ja, soll ich mich manipulieren lassen? Ja, eher nicht. Und mir ist klar geworden, auch sehr spät, ich war früher sogar einer, der den Vietnamkrieg für richtig gehalten hat, weil da geht es gegen die bösen Kommunisten. Und viel, viel, viel später bin ich dann drauf gekommen, dass der hoch angesehene Chefredakteur der Presse, der Otto Schulmeister, der also, was der gesagt hat, das hat gegolten. Ja, der war ein Transatlantiker, der war einer, der die amerikanische Propaganda verbreitet. Also das irgendwann kommt man dahinter, und ich sage Ihnen das eben auch nur wieder mal will sie nicht indoktrinieren, hinterfragen sie alles, bilden sie sich selber eine Meinung. Aber seien sie kritisch, seien sie vorsichtig, fragen sie sich immer, wer sagt es, gibt es da auch andere Meinungen? Und heute ist vieles eben in einer Weise gleichgeschaltet, dass er nur so graust.
Ja, darauf wollte ich auch eingehen, weil es bei Ihnen auch so ein bisschen so klingt, als wenn Sie die Fronten aufmachen. Von denen ich zumindest, die nicht total unplausibel sind für mich, aber mich auf jeden Fall auch ein bisschen in Frage stellen will, ein bisschen aufweichen will. Also zwischen Bevölkerung auf der einen Seite und Regierung und Medien auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass die Komplexe so stark voneinander getrennt sind, sondern es gibt durchaus. Nein, aber wir auf jeden Fall in Österreich und Deutschland.
Jetzt nicht ganz verstanden.
Es kam uns gerade für mich so rüber, als würden Sie auch so ein bisschen Fronten aufmachen zwischen der Bevölkerung
Ja,
und.
was hat Frauen gemacht? Ich verstehe es nicht.
Naja, dass die Bevölkerung quasi so. Also es kam für mich so rüber,
Dass die Bevölkerung
Ja, genau. Ja,
manipuliert
man wird von
wird.
einem
Ja,
geschlossenen Block auf der anderen Seite
wird geschlossen,
geschrieben.
ja.
Und ich glaube, ich hätte das ja so geschlossen.
Dass es Machteliten gibt, die Medien beherrschen.
Ja, also große Medienhäuser gehören auf jeden Fall einzelnen Menschen, aber da arbeiten ganz viele Individuen auf jeden Fall. Also ich glaube.
Aber ja, aber schauen Sie, es hat sich unglaublich viel verändert.
Und es hat sich auch
Ich
die
habe,
Medienlandschaft zum Beispiel,
ja,
genau.
haben Sie immer das erlebt. In der Frühzeit der Ökologiebewegung, zum Beispiel das Profil, da war ein Journalist, der hat sich wochenlang, monatelang, hat der an Ende Artikel geschrieben. Der hat eine Stellung der Ökologie gehabt. Da waren die Journalisten, die haben uns vertraut gehabt. Roman-Zeitung, für mich ja auch, wenn man dann vertraut bei der Roman-Zeitung klappt und der hat keinen Kennen, das ist sicher nicht alles vielleicht gedruckt werden, aber der hat ein sicheres Auskommen gehabt. Und das ist halt nicht erwarten. Also ich habe bei den Profilen bei uns ja auch überlegt, was ich mich da ausmache, wenn ich das verstehe. Und das andere mit dem verbreitet vom Wissenschaftlichen Kultur, wir haben und es ist halt so, dass wenn es auch nicht so ist, dass wir Experten. Es gibt heute in der Wissenschaft Leute, die schreiben, also machen wunderbare Artikel, jetzt zum Beispiel in der oder anderswo, wo Dinge drinnen sind, die man der Werbung nicht nennen darf. Und die werden unterschoben, dann werden Journalisten ganz in den Sekunden gestellt und mit Copy und Paste können sie das übernehmen und zeichnen sie mit ihrem Namen. Ein Buch, ja, ich empfehle Ihnen ein Buch von Jens Werner, das herausgegeben wurde, in den ja. Und da sind vier Beiträge drinnen und der ist zu einfach. Aber es gibt so viele Hinter- und Randbedingungen, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr rauskommen und andere müssen gebracht werden. Und das nennt man dann auch die Schere im Kopf. Heute gibt es eben kaum mehr Journalisten, die eine sichere Anstellung haben, sondern Freiberufler. Damit bezahlt er das nicht, was er arbeitet, sondern was gedruckt wird. Und der weiß genau, was liegt drin. Der bekommt diese Mitteilung jetzt an den Kind. Und der Schiedsrichter, der sagt, naja, also die Leute, die so jetzt wollen und so weiter, der hat sich enorm ist ein prominenter Journalist, der hat Folgendes geschrieben. Naja,
also ich denke mir, also es sind ja immerhin noch mehrere Medienhäuser. Und ich denke mir, wenn es tatsächlich gute Gründe geben würde, so unterschiedliche Positionen zu bestimmten großen Themen zu berufen, dann würde das auch gefahren, weil die ja im Wettbewerb stehen. Oder? Das ist doch eigentlich auch so ein.
Ja, aber das ist Ihre Ernst.
Das ist ein Argument. Also,
ja. Ja, schon. Aber jetzt ist die Frage, sind diese Unabhängigen?
Die letzten 10 bis 15 Minuten waren akustisch schwer verständlich. Da Peter Weiß sich zu den Diskutantinnen mehr nach hinten bewegte. Und ich habe diesen Zeitbereich herausgeschnitten.
Ja, naja.
Ja, über den Krieg werden wir noch reden.
Über den Krieg werden wir reden. Na, schauen Sie sich die Bilderliste an und die Ukraine gibt es der Bar ist gleich zu lesen, dann ist gleich ein gutes Buch, wenn man mal in Wien mögen hat.
Wir müssen es leider loslassen.
Und Günther Verheiden, das Buch Der lange Weg zum Krieg. Das ist ein ganz wichtiges Buch zum Ukraine-Krieg. Ja, na, dann danke für heute. Aber ja, also ich freue mich, wenn wir in Diskussionen kommen.